Guten Abend, liebe Geschwister. Ein Jahr ist vorbeigegangen. Ja, und ich habe mir früher mich gefragt, wer wird wohl noch dabei sein? Wer kommt? Wird es noch stattfinden können? Und siehe da, es waren 39 Anmeldungen, jetzt minus 7, macht 32, die gekommen sind. Und dann auch herzlichen Dank für die, die dann vom Erzgebirge noch hinzugekommen sind, sodass wir doch eine nette, kleine Runde sind. Gestern habe ich mit meinem Sohn Stefan, ich sagte den Namen, weil ich war, er hat gesagt, das kann schon sein, habe ich gesagt, dass ich das heute Abend sage. Hat er zu mir gesagt, also Papa, du grüßt alle, die mich kennen und die mich lieben. Da habe ich zu ihm gesagt, ob dich einige kennen, weiß ich nicht. Und ob sie dich lieben, weiß ich gleich gar nicht. Aber eines will ich uns sagen. Wir sind heute zusammen und oder in diesen Tagen zusammen und ich hoffe, dass wir im Glauben und in der Liebe zusammen sein dürfen. Denn Glaube und Liebe kommt mehrfach in der Schrift gemeinsam vor. Wo Glauben in und an Christus Jesus ist, da gehört auch die Liebe Gottes dazu. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in der Einheit des Glaubens und auch in der Gemeinsamkeit der Liebe miteinander diese Tage verbringen. Ja, ich grüße auch all die anderen, die am Telefon sind und bei der Zoom-Übertragung. Ja, wir wollen Gott bitten, dass wir eine gesegnete Freizeit haben, gesegnete Tage. So, und jetzt fange ich einfach an. Heute Abend das Wachstum im Glauben. Ich habe mich gefragt, ob man solch ein Thema, das Wachstum im Glauben, Geschwistern zumuten kann, die schon jahrelang im Glauben stehen. Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr, nicht wahr? Oh doch, als Glied am Leibe Christi hört man nie auf zu wachsen. Das Ziel ist erst erreicht, wenn wir hingelangt sind nach Epheser 4, Vers 13, zu der Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Dann, wenn wir dieses Ziel auf dieser Erde erreicht haben, dann ist vielleicht auch schon das letzte Stündlein für uns auf dieser Erde gekommen, denn weiter geht's nicht zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle Christi. So, und jetzt fangen wir mal an, das Wachstum im Glauben. Es gibt nachher, und es geht um eine Bibelstelle, ich lese die nachher, 2. Thessalonicher 1, Vers 3 und danach auch noch 2. Korinther 10, Vers 15. Wir wollen heute also noch einmal über das Wachstum im Glauben nachdenken. Wer ein Kind Gottes geworden ist, der will auch wachsen, das ist logisch. Das geht nach dem Wort aus Johannes 1, Vers 12 und 13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blute, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das hoffe ich, sind wir doch alle. Durch den Glauben, ein Kind Gottes zu werden, so fängt das Wachstum im Glauben an. Kinder müssen wachsen, wissen wir alle. Deshalb lesen wir von Johannes dem Täufer in Lukas 1, Vers 80, erste Hälfte, und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und von Jesus lesen wir in Lukas 2, Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das dürfen wir uns auch für unseren Glaubensweg erbitten. Glaube ist auf Wachstum ausgelegt. Wo der Glaube nicht wächst, dort stagniert er, sagt man. Oder da bleiben wir einfach stehen und das heißt letzten Endes Stillstand ist Rückschritt. Es gibt den Glauben nach außen. Es werden also Menschen durch das Zeugnis der Gemeinde zum Glauben geführt. Und es gibt den Glauben nach innen. Das ist der Glaube des einzelnen Gliedes am Leibe Christi. Und um diesen Glauben geht es heute Abend. Dazu zwei Bibelstellen. Ich zitiere jetzt nach Luther. Luther, ich sage warum. Ich habe diese Predigt ein bisschen gekürzt. Vor kurzem bei uns zu Hause in der Gemeinde gehalten, waren junge Leute da. Und überhaupt auch in einer Gemeinde, evangelisch-methodistischen Kirche, da muss man halt Luther nehmen. Und so habe ich das teilweise umgeschrieben auf Luther. Also, jetzt Luther 2017, 2. Korinther 10, Vers 15 und 16. Und rühmen uns nicht, so schreibt Paulus, wir rühmen uns nicht über alles Maß hinaus mit dem, was andere gearbeitet haben. Wir haben aber die Hoffnung, dass wir, wenn euer Glaube hinzugefügt in euch wächst, wir nach unserem Maße überschwänglich zu Ehren kommen. Das heißt, wenn der Glaube bei den Korinthern wächst, dann geschieht das auch zur Ehre des Paulus. Vers 16. Und das Evangelium auch denen predigen, die jenseits von euch wohnen, und rühmen uns nicht mit dem, was andere nach ihrem Maß vollbracht haben. Das ist der Glaube nach innen. Aber Paulus will ihn auch nach außen tragen. Als er sagt, ich will über euch hinausgehen und das Evangelium verkündigen. Aber bei euch wächst der Glaube. Das ist der Glaube nach innen. Und jetzt noch 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Das ist eigentlich meine zentrale Stelle. Wenn jemand das behalten möchte, wir haben heute Abend über 2. Thessalonicher 1, Vers 3 gesprochen. Wir, nochmals Luther, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie sich's gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum geht's. Glaube und Liebe und Wachstum, starkes Wachstum des Glaubens nach innen. Genau das wollen wir doch auch in unserer Gemeinde oder unseren Gemeinden, dass wir nach außen wachsen, also dass Menschen zum Glauben kommen, aber auch nach innen. Allerdings ist es so, wo der Glaube wächst, dort muss die Liebe untereinander mitwachsen. Das gehört zusammen. Aber wir beschäftigen uns heute Abend nur mit dem Glauben nach innen. So, aber jetzt wird's ernst. Viele Gläubige fragen, wie kann ich denn im Glauben wachsen? Eine berechtigte, aber auch schwierige Frage. Denn man kann den Entwicklungsstand nicht mit einem Maßband messen. Es gibt aber doch die Möglichkeit, am Wachstum zu arbeiten und auch einen gewissen Entwicklungsstand festzustellen. Dazu gehören durchaus auch Außenstehende, die den Fortschritt erkennen. So etwas steht in 1. Timotheus 4, Vers 15, allerdings in Bezug auf die Entfaltung einer Gnadengabe. Aber gilt auch für den Glauben. Die Stelle lautet: Bedenke dieses sorgfältig, lebe darin, auf dass deine Fortschritte allen offenbar seien. Also kann man den Fortschritt auch im Glauben durchaus feststellen. Und das ist gut so und das freut uns auch. Besonders vorbildhaft waren die Thessalonicher. Paulus und andere konnten beobachten, wie diese Gemeinde sich in einem heidnischen Umfeld entwickelte und entfaltete. Und wie sie dem Widerstand der Feinde standhielt und nicht irgendwelchen Versuchungen erlag, wieder ins Heidentum zurückzukehren. Wenn man nur die Anfänge der beiden Thessalonicher Briefe liest, dann kann man nur staunen. Ganz anders war es bei Titus auf Kreta. Das war ein Schluchriss, ich darf das mal so salopp sagen. Die hatten andere Probleme, aber die Thessalonicher war ein fantastisches Vorbild. Und dann bittet Paulus die Kolosser in Kolosser 1, Vers 23. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. der ganzen Welt haben wir vorhin gehört, ist das Evangelium verkündigt worden oder gehört worden. So ist es heute noch, wenn wir predigen, hören andere auch mit, auch die unsichtbare Welt. Im Glauben muss man bleiben. Eine ganz wichtige Tatsache. In einem Gespräch vor kurzem, da werden in den Evangelisationen Zettel ausgegeben, Bekehrungszettel. 100 Zettel werden unterschrieben. Und letzten Endes ist das Ergebnis, sieht man dann an Beerdigungen, 5%. Aber wir müssen den Samen ausstreuen. Ganz wichtig, dürfen wir nicht nachlassen. Wir müssen den Samen ausstreuen. So, im Glauben muss man bleiben, eine ganz wichtige Tatsache. Also wir müssen den Glauben festmachen, um nicht zu wanken, um durchzuhalten, aber auch um wachsen zu können. Nur wenn man eine feste Verbindung mit dem Boden hat, dann kann man wachsen. Anders geht es nicht. Da gibt es bei Paulus einen sehr wichtigen Hinweis. Er führt in 1. Timotheus 5, Vers 12 aus, dass junge Witwen Gefahr laufen können, den Anführungszeichen, so steht es dort, ersten Glauben zu verwerfen. Das ist ein Hinweis für jeden Glaubenden, solange nicht der erste Glaube, auch die erste Begeisterung vielleicht, gefestigt worden ist, besteht eine solche Gefahr. Befestigen bedeutet, eine endgültige Verbindung mit Christus einzugehen. Deshalb muss man vom ersten Tag seiner Bekehrung an dranbleiben. Wort, Gemeinschaft und Gebet sind die Schlüssel hierfür. Aber man muss auch im Glauben wandeln, das gehört dazu, wie wir noch sehen werden. Und das haben gerade die jungen Witwen, über die Paulus schreibt, nicht getan. Nochmals 1. Korinther 5, 11 bis 15. Um befestigt zu werden, muss man auf einem festen Grund stehen. Wir sind nach 1. Korinther 3, Vers 11 auf den festen Grund Christi gebaut. Auf diesen Grund soll man bauen. Gold, Silber und edle Steine. Das ist das Gold des Glaubens, das Silber der Erlösung und des Loskaufs und die edlen Steine der guten Werke. Befestigt im Glauben bedeutet einfach, dass wir den ersten Glauben hinter uns gelassen haben und zu einem befestigten Glauben gefunden haben. Das war die Grundlage, der Ausgang. Aber nun kommt die Frage nach der Ernährung. Denn wer wachsen will, muss ernährt werden, anders geht's nicht. Wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir eine entsprechende Ernährung. Und wenn wir im Glauben wandeln wollen und den Weg des Glaubens gehen wollen, dann brauchen wir geistliche Nahrung, um nicht auf dem Weg zu ermatten. Wenn mich nachher jemand fragen würde, oder überhaupt jemand fragen würde, der Weg des Glaubens, das finde ich in meiner Bibel nicht, habe ich auch nicht gefunden. Das Wort gibt es gar nicht. Aber wenn man in das Alte Testament hineinschaut, in Psalm 119, Vers 30, dort steht, den Weg der Treue wäre Jesus gegangen. Da steht ein Wort im Hebräischen, das heißt Emuna, hängt mit Amen zusammen. Und wenn man ein modernes Lexikon aufschlägt, ist Emunah immer der Glaube. Was anderes steht gar nicht beim Langentscheid. Aber im Alten Testament ist es zuerst die Treue und dann der Glaube und dann auch das Vertrauen. Und deshalb übersetze ich die Stelle in Psalm 19, Vers 30, den Weg des Glaubens. Also noch einmal, für den Weg des Glaubens brauchen wir geistliche Nahrung auf dem Weg nicht zu ermatten. Noch einmal einige Schriftworte über das Wachstum. Da fange ich nochmals an mit Jesus. Lukas 2, Vers 40. Das Kindlein Jesus aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und dann Lukas 4, Vers 16, erste Hälfte. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war oder auch erzogen wurde. Eigentlich heißt es dort, wo er ernährt wurde. Jesus wurde in Nazareth ernährt von seinen Eltern. Die haben ihm zu essen gegeben. Ja, dort wuchs sein körperlicher Leib. Dort wurde er aber auch geistlich ernährt. Zuerst von seinen Eltern und dann nach Lukas 4, Vers 16, zweite Hälfte, in der Synagoge. Dort steht nämlich, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. So gehen wir ja auch in den Gottesdienst. Leider hat die Corona uns einen großen, großen Strich durch die Rechnung gemacht, denn da haben sich viele dann abgesetzt und das ist sehr schade, aber es hat auch den positiven Effekt, dass man jetzt über Zoom und Telefon auch sich einwählen kann, vor allem für die, die weit weg wohnen und die gar nicht mehr kommen können. Also das gilt auch uns. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, 1. Korinther 3, Vers 2 und 3, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet es noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, ihr Korinther, weil ihr noch fleischlich seid. Es gibt tatsächlich den fleischernen Christen. Wer noch fleischlich denkt und handelt, der ist eben nicht geistlich. Und er ist eben geistlich noch nicht gewachsen, auch nicht im Glauben. Paulus fährt dann fort, 3b, 1. Korinther 3. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Das sind jedoch nur zwei Themen. Die Liste könnte man fortführen. Es gibt viele Gründe, warum und wie man nicht geistlich wachsen kann. Unsere geistliche Ernährung ist ein hochbrisantes Thema. So wie es heute in der Nahrung der westlichen Welt aussieht, so ist die geistliche Ernährung das Spiegelbild dazu. Nicht ich erzähle, ich führe mal ein paar so Themen vor. Viele sind zu dick, zu mager, haben Essstörungen, haben Lernschwierigkeiten, weil sie kein vernünftiges Frühstück bekommen. Dann gibt es Fastfood und Junkfood und Cola Light und Pepsi Light, Geschmacksverstärker, Farbstoffe, alle möglichen E-Nummern, Beimischungen aller Art, Pommesfood, die vielgeliebte Tiefkühlpizza und dann noch den allgegenwärtigen Zucker und die Liste kann ich noch verlängern. Der Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen, das ist einfach Tatsache, das kann man nachlesen. Vor allem an Vitaminen und Mineralien hat in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen. Die Nahrungsmittelindustrie macht aus den Ausgangsstoffen industriell reduzierte Nahrungsmittel, natürlich, damit sind sie länger haltbar. Auch unsere Böden sind ausgelaugt, ihre Kraft ist deutlich geschwunden. Und hinzu kommen noch viele Empfehlungen über Diäten, das ist ähnlich, wenn wieder ein Bruder ein neues Programm aufgelegt hat, folgt mir nach, bei mir wirst du selig. Und unsere geistliche Ernährung, sie ist geradezu ein Spiegelbild dessen, was man in den Supermärkten angeboten bekommt. Was uns heute in Kirchen und Freikirchen und von der Theologie angeboten wird, ist teilweise unterstes Niveau, noch nicht einmal ausreichend, um geistliche Säuglinge und Kindlein zu ernähren. Man wird auch nicht aufgefordert, geistlich zu wachsen. Und oft genug will man es auch gar nicht. So sterben viele Christen, Zitat nach Johannes Ullmann, in den geistlichen Winden. Ich habe hier einen Artikel rausgerissen, wo auch eine wichtige Frau in der Predigtentwicklung fürchterlich sich negativ geäußert hat über ihre theologischen Kollegen auf den Kanzeln. Posto, damit man auch sieht, dass sowas auch dokumentiert ist. Jedes Elternpaar will, dass die Kinder wachsen. Bei den Kindern Gottes scheint das nicht so wichtig zu sein. Unseren Verkündigungen fehlen weithin die geistlichen Inhaltsstoffe, so leiden die Gemeindeglieder unter Unterernährung. Ich denke hier auch an unsere modernen Lieder, Lobpreislieder, Songs aller Art, vielfach nichts anderes als geistliche Flachmänner. Ich nenne sie auch Distanzlieder. Jeder kann sie singen, gerade auch aus der Distanz heraus des sogenannten Lobpreises. Beispiel, wir stehen vor deinem Thron und beten dich an. Nein, wir stehen doch nicht vor seinem Thron, sondern wir sind in Christus. Und wenn wir vor ihm stehen, dann stehen wir nicht vor seinem Thron, dann stehen wir ihm gegenüber. Doch wir sind nicht ohne Hilfe. 1. Mose 4, Vers 6. Dort geht es auch um etwas anderes, nicht um Glauben, sondern um Essen und Trinken. Aber das beziehe ich auch auf den Glauben. Doch wir sind nicht ohne Hilfe, wie ich sagte, 1. Timotheus 4, Vers 6. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, auferzogen oder genährt, das ist wieder das Wort genährt, durch die Worte des Glaubens. Worte, die aus der Festigkeit des Glaubens kommen, nicht aus dem Kleinglauben, die auch zum Glauben führen, schon gar nicht aus dem Zweifel, also die Worte des Glaubens, und die gesunde Lehre, welche du genau gefolgt bist. Das muss unsere Verkündigung sein. Worte des Glaubens, aus dem festen Stand des Glaubens heraus und der gesunden Lehre. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 2, Vers 7, dass er in der Mitte der jungen Gemeinde, Thessalonicher Gemeinde, und der gerade erst zum Glauben gekommenen Geschwister zart gewesen sei wie eine nährende Mutter, die ihre eigenen Kinder pflegt. Ja, so fängt es an. Der Leibesgemeinde ist besonders die Lehre des Apostels Paulus gegeben, die er von dem erhöhten Christus erhielt, das Thema des Galaterbriefes. Und das sage ich zu Hause in meiner eigenen Gemeinde immer wieder, was ich nun auch sage. Ich will es eindrücklich betonen. Nur mit der Botschaft des erhöhten Christus, wie sie dem Apostel Paulus gegeben worden ist, kann man wachsen und nicht anders. Deshalb ist es wichtig, die Briefe des Apostels Paulus zu lesen und zu studieren. Vielleicht kann man auch mal einen Paulusbrief auswendig lernen oder gar mehrere. Das hilft zum Verständnis dessen, was Paulus gesagt hat. Doch wie sieht nun die gesunde Speise zu einem heranwachsenden, überhaupt einen wachsenden Gläubigen aus? Erstens, das Wort Gottes ist das Grundnahrungsmittel jedes Gläubigen. Ich darf das hier sagen, zu Hause muss ich vorsichtiger sein, möglichst nicht Hoffnung für alle und gute Nachricht und noch ähnliche solche Übersetzungen. Bleiben Sie bei einer guten, kräftigen Übersetzung. Keine Übersetzung ist vollkommen, alle haben sie ihre Mängel, aber am besten ist man dann auch ein bisschen sich müßig einüben in die Grundsprachen. So, aber jetzt weiter. Das Wort Gottes ist das Grundnahrungsmittel jedes Gläubigen. Der Prophet Jeremia hat das klar formuliert, Jeremia 15, Vers 16. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn ich bin nach deinem Namen genannt, Yahweh, Gott der Herrscher, der Luther, Herr Zebaut. Das ist ein starkes Wort auch für uns. Ja, das Wort Gottes muss uns zur Wonne werden. Das merken wir erst, wenn wir es einmal nicht mehr haben, nicht wahr? Und es ist nur zur Freude unseres Herzens, auch wenn wir oft genug vor dem Wort sitzen, ohne es zu verstehen. Aber dann darf es uns auch zur Freude des Herzens sein, weil es das Wort Gottes ist. Schlimm wäre es, wenn es anders ist. Deshalb brauchen wir auch Ausleger, die uns das Wort verständlich machen. Dann weiter, das Wort Gottes ist auch das Wort des Glaubens, das Wort, das aus dem Glauben kommt, durch das wir auferzogen, durch das wir wirklich noch einmal genährt werden. Und nicht durch irgendeine Theologie, die auf irgendeiner Kanzel oder auf irgendeinem Katheder verkündigt wird. Nein, das Wort des Glaubens aus der festen Treue zum Wort Gottes. Das Wort des Glaubens ist auch das Wort der Wahrheit. Wahrheit bedeutet die Originalbotschaft Gottes. Mit nichts zu vergleichen. Dazu Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Originalurkunde Gottes. Das sagt Jesus in Johannes 17, Vers 17. Das bedeutet aber auch Lesen des Wortes, nicht wahr? Müssen wir einfach lesen. Und nicht verstaubt, machen wir sowieso nicht hier, nicht verstaubt im Bücherschrank stehen lassen. Dazu 1. Timotheus 4, Vers 13. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, die konnten nicht alle lesen und schreiben damals, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, noch besser ermuntern oder zusprechen und mit dem Lehren. Das ist natürlich, wenn man lehrt, auch das Lernen vom Wort und das Arbeiten mit dem Wort. Ein solcher Ausleger war zum Beispiel Epaphras, Kolosser 1, Vers 7, von dem haben wir heute Abend gehört. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch, die Kolosser, ist. Dieser Epaphras, der, da habe ich ja schon gepredigt, wo habe ich denn das gemacht? Und doch, Chemnitz. Und dieser Epaphras, der ist nach Kolosse gekommen, von dort war er auch, und dann hat er eine Gemeinde aufgebaut. Die Gemeinde wurde durch ihn ins Leben, vielleicht war Paulus schon mal früher dort, aber dann kam Epaphras und hat sie hat die Gemeinde vorwärts gebracht und ihr das paulinische Evangelium beigebracht. Also erstens, das Lernen vom Wort und das Arbeiten mit dem Wort, so habt ihr es vom Epaphras gelernt, ein Ausleger des Wortes Gottes. Er hat das Wort aufgeschlossen, er hat eine Gemeinde belehrt und aufgebaut. Und dann das Hören des Wortes. Das ist auch das Begießen. Für den Verkündiger bedeutet das, neben dem Auslegen auch das Wort verständlich machen. Solch ein Mann war Apollos. Auch da habe ich in Adolf Chemnitz schon drüber gepredigt. Der ist ja, hat den Paulus unterstützt. Und Paulus hat gesagt, der hat begossen. Ich habe gepflanzt. Aber Apollos hat begossen. Das sind die Brüder, die einfach, ich sage es halt einfach so, uns begießen mit dem Wort Gottes, mit einem guten, warmen Wort Gottes und aus der Fülle dessen, was der Herr ihnen gegeben hat. Also, das sind die Leute, die das Wort auslegen und es verständlich machen. Und jetzt kommt noch das Tun des Wortes. Wir müssen das Wort auch tun, das wir empfangen haben, müssen es auch leben. Wer das nicht tut, der hat das empfangene Wort nicht in geistliche Energie umgesetzt. Eine wichtige Aussage dazu schreibt Jakobus, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Nicht wahr? Wer das Wort nicht umsetzt, der betrügt sich selbst. Das ist nur Hörer und kein Täter. Und dazu 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen, noch besser ermuntern, sprechen wir zu. Ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandelt und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, und jetzt, dass ihr reichlicher zunehmet. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Bedeutet das nicht auch, dass wir durch das Tun des Wortes reichlicher zunehmen? Selbstverständlich. Das heißt natürlich, reichlicher zunehmen heißt auch wachsen. Ja, durch die Glaubenswerke und den Wandel wachsen wir und werden wir reichlicher zunehmen. Ganz bestimmt. Und dazu gehört nun auch noch das Tun des Willens Gottes. Denn auch dies ist die Speise Gottes für uns, so wie sie die Speise für Jesus war. Lesen wir Johannes 4, Vers 34. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Nicht wahr? Den Willen Gottes tun, das war die Speise Jesu. Und das ist auch unsere Speise. Was ist der Wille Gottes? Das gehört zu der Predigt eigentlich von Epaphras. Ich bringe da keine Erklärungen dazu, sondern ich bringe nur die drei Hauptvokabeln, die zum Willen Gottes gegen uns gehören. Das ist erstens der Gehorsam. Wir müssen im Gehorsam Gott gegenüber leben, seinem Wort gegenüber natürlich. Dann die Danksagung. Da stehen 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Und beim Gehorsam, da habe ich einen Abschnitt aus Epheser 6, Vers 5 bis 8. Den musste man aber ein bisschen erklären. Da geht es darum, so wie das Verhältnis von Sklave zu Herr war oder Gebieter war, so ist das das Spiegelbild für uns. So sollen wir den Willen im Gehorsam gegenüber Christus stehen. Und dann, also jetzt Gehorsam, dann Danksagung und dann die Heiligung. Dazu, die steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Auch die Heiligung ist ein nie enden wollendes Thema. Warum? Weil wir eben noch im Fleisch sind. Und so leid mir es tut, dass ich das sagen muss, in uns wohnt eben noch die Sünde. Und die können wir nur beherrschen durch den Geist des Glaubens, durch den Geist, durch den neuen Geist, den uns Gott gegeben hat. Man möge dazu Römer 6, 7 und 8 den Anfang lesen. Man kann nicht wachsen, wenn man gegen den Willen Gottes handelt. Das bedeutet dann auch einfach Ungehorsam, Undank und Vernachlässigung der Heiligung. Und davor möge uns der Herr bewahren. Und dann ist natürlich ganz wichtig für das Wachstum im Glauben die Gemeinschaft. Das ist das gegenseitige Fördern im Gespräch, auch in einem Hauskreis, auch jetzt in der Freizeit hier. Das ist die Teilnahme am Gottesdienst, einfach die Gemeinschaft untereinander. Und dazu gehören auch Gemeindeseminare und der Besuch von Freizeiten, wir. Wo man alles das nicht bekommt, so etwas gibt es. Dort ist die geschriebene Botschaft in christlichen Zeitschriften angebracht und vor allem das Hören guter Botschaft auf Kassetten und anderen Tonträgern. Und heute ist ja das Angebot groß. Da muss man sich schon irgendwie orientieren in der Fülle des Angebots. Und schließlich noch das A und O, das Gebet. Haben wir heute auch schon in der Einleitung gehört, das Gebet. Ohne Gebet läuft gar nichts. Das ist das Gebet für mich persönlich. Für die Gemeinde, für die Geschwister, für die Brüder, die uns verkündigen, für die einzelnen Gläubigen, um nur einiges zu nennen. Das darf auch zu einem Gebetsringen führen. Kolosser 4, Vers 12. Wie er Epaphras für euch ringt in seinen Gebeten. Das dürfen wir uns auch zum Vorbild nehmen. Ja, und jetzt wird's freudiger. Das andere war auch freudig, aber jetzt wird's nochmal freudiger. Dann dürfen wir auch die Fortschritte erkennen. Noch einmal 1. Timotheus 4, Vers 15, dass man die Schrift, die Fortschritte erkennt. Es ist wie mit Wachstumsknoten bei Getreidehalmen. Immer wieder wächst ein Stück Glaubensstärke dazu. Das sind so eine Art Zehnermarken meines Wachstums. Nochmals 1. Timotheus 4, 15. Bedenke dieses sorgfältig, lebe darin, auf dass deine Fortschritte offenbart werden. Nicht übertragen das jetzt auf uns. Bedenke dies sorgfältig, Entschuldigung, was ich heute Abend gesagt habe. Darum da geht es ja, lebe darin, auf dass deine Fortschritte allen offenbar sein. Und dann kommt noch etwas dazu. In der Gegenwart Gottes leben. Ich zitiere dazu sehr gerne Watchman Nee. Sitze, wandle, stehe. Zuerst sitzt, das war dieser chinesische Missionar, oder wurde später dann Missionar, Evangelist, ist dann unter Mao verhaftet worden. Zuerst sitzen wir vor unserem Gott, um zu lernen, und dann wandeln wir mit ihm und wollen uns auch bewähren natürlich, und dann stehen wir vor ihm in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit nach Epheser 4, in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ach, das ist jetzt das, was George Mene gesagt hat, dann stehen wir vor ihm in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, ein Wort aus Epheser 4, Vers 24, nachdem wir den neuen Menschen angezogen haben. Aber wir stehen nicht vor dem Thron, wie ich schon einmal sagte, sondern wir stehen ihm gegenüber, auch mit aufgedecktem Angesicht nach 2. Korinther 3, Vers 18. Noch einmal, nachdem wir den neuen Menschen nach Epheser 4, Vers 24 angezogen haben, stehen wir vor ihm in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wir dürfen nach 2. Korinther 3, Vers 18 auch ihn anschauen, werden so mit aufgedecktem Angesicht und werden so verwandelt in sein Bild. Und in der Gegenwart Gottes leben bedeutet auch unsere Hingabe. Ich habe gelernt, immer mehr und immer mehr zu vertrauen, ihm alles hinzulegen, seine Entscheidungen zu akzeptieren. Denn bei Gott gibt es für uns keine Zufälle. Alles das, was uns begegnet, sind Lernprozesse und Erfahrungsprozesse. Ja, und dann kommt die Zwischenprüfung, die Erprobung, die Bewährung. Jetzt 1. Petrus 1, Vers 7. Auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes ist, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Die Bewährung des Glaubens ist viel köstlicher als das Gold, das vergeht. Und das Gold hat man im Feuer geprüft und erprobt. Und so werden auch wir durch unseren Lebensweg erprobt, müssen uns bewähren, damit wir erfunden werden zum Lob und zur Herrlichkeit und zur Ehre bei der Ankunft Jesu Christi. Dazu noch Philipper 2, Vers 22 in Bezug auf Timotheus. Ihr kennet aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mir gedient hat an dem Evangelium. Bewährung, jeder auf seine Art. Was ich jetzt sage, das ist die Bewährung praktisch. Das habe ich eigentlich für unsere jungen Leute zu Hause gesagt. Aber ich glaube, solch ein kleines Statement tut auch uns gut. Vielleicht bist du in einer Schulklasse in Essen oder Duisburg oder Köln oder in Berlin. In dieser Schulklasse sind 80% Moslems. Dann zwingen sie die Mädchen, ein Kopftuch zu tragen. Dann verlangen sie von dir, nach der Scharia zu leben, als einem Leben nach der Ordnung des Islam. Und dann wollen sie, dass du zum Islam konvertierst. Und es gibt heute viele junge Menschen in Deutschland, in England, von dort weiß ich's, und sicherlich auch in den USA, die es attraktiv finden, zum Islam zu konvertieren, zu einer Theokratie, in der man uns sagt, was wir zu tun haben. Umzukehren ist lebensgefährlich. Hier mit Gottes Hilfe standhaft zu bleiben, ist eine große Herausforderung. Über diese Herausforderung lesen wir in Epheser 2, Vers 2 und 3 und dann in Epheser 6, Vers 10 bis 13. Unser Kampf, jetzt ist Epheser 6 dran, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Bosheitsmächte der Finsternis. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen die Finsternismächte, die Bosheitsmächte in den himmlischen Erden. In solch einem Zusammenhang hat einmal Professor Wachter, das ist ein Professor in Liechtenstein, auf einen Professor und Lehrer aus Krishona bei Basel hingewiesen, der nach langen Studien zu dem Ergebnis kam, dass der Begriff Allah nicht vom biblischen Elohim abstammt, sondern von Sumerisch Eli, was bedeutet der Dämon der Luft. So, und jetzt wächst der Glaube. Doch wohin wächst der Glaube? Er wächst in Christus hinein. Dazu lesen wir Kolosser 2, Vers 5. Jetzt noch einmal nach Luther. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Dort steht das Wörtchen Eis. Euren festen Glauben in Christus hinein sehen. Wohin wächst der Glaube? Er wächst in Christus hinein. Er wächst nicht ins Ungewisse. Das Ziehen ist eine immer engere Verbindung mit Christus, sodass ich mit Christus eine Glaubensgemeinschaft bilde und erreiche. So wie ich mit vielen Geschwistern eine Glaubensgemeinschaft habe, so soll mein Glaube mich mit Christus ganz verbinden, sodass ich mit ihm, wie ich sagte, eine Glaubensgemeinschaft, aber natürlich auch eine Geistgemeinschaft bilde. Vielleicht haben Sie schon einmal oder habt ihr schon mal einen Baum veredelt. Ich habe das einmal gemacht und dann mit Erfolg. Dann bin ich stolz noch. Das wird dann so, dass der eingepfropfte Zweig immer enger mit seinem Baum oder seiner Pflanze verwächst, bis man je nach Pflanze die Veredelungsstelle kaum noch erkennen kann. So kann man sich das auch in Bezug auf Christus und uns vorstellen. Nur noch Kolosser 2, Vers 6 und 7. Wie ihr nun den Christus, und das ist jetzt eine Ergänzung zu Kolosser 1, Vers 23, das ich am Anfang gelesen habe. Ich suche einmal diese Stelle heraus. Dort lesen wir nämlich, Kolosser 1, 23, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weich von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter den Himmeln. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Und dazu jetzt Kolosser 2, Vers 6 und 7. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Also wir sind jetzt in ihm, sind ja auch immer enger mit ihm verbunden worden. Wandeln in ihm. Gewurzelt und auch erbaut in ihm und befestigt in dem Glauben. Ja, wenn ich in ihm aufgebaut bin, dann bin ich auch befestigt im Glauben. So wie ihr gelehrt worden seid und überströmt in dem Dank, in demselben mit Danksagung. Noch einmal. Wenn ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Wir können nicht alleine wandeln. Das fallen wir ganz schnell auf die Nase. Gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und dazu überströmend in demselben mit Danksagung. In diesem Vers ist all das drin, was einen Glauben zum Wachsen bringt. Wandeln in Christus, gewurzelt und auferbaut in ihm, so wie befestigt sein im Glauben. Auf dieser Basis kann Glauben wachsen. Seht ihr, da gibt es eine weitere Stufe, und das heißt, überströmend im Glauben sein. So haben wir es gerade gelesen. Das ist das Ergebnis einer immer enger gewordenen Verbindung zu ihm, unserem Haupt. Das ist gewachsener, das ist gefüllter Glaube. Und das bedeutet nach Epheser 4, Vers 16, zum erwachsenen Manne, zum Maße des vollen Wuchses der Fülle Christi gekommen zu sein. Das ist das nächste Ziel. Das eine hineinwachsen in ihm, gelesen, und jetzt Epheser 4, nein 13 ist Epheser 4, 13, zum erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle Christi gelangt zu sein. Darum geht's. Nun streben wir dem Höhepunkt entgegen. Seht, liebe Geschwister, da bleibt immer noch die Frage zurück, wie schaffe ich das? Zu ihm hinwachsen, erwachsener Mann werden in Christus, die Einheit des Glaubens mit Christus bilden auch untereinander. Und dazu gibt uns die Schrift konkrete Auskunft. Wir sollen nämlich im Glauben Christi stehen. So glauben, wie er geglaubt hat. Dazu die berühmte Stelle Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den, des Sohnes Gottes, nicht an den Sohn Gottes, sondern durch den Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es ist der Glaube Jesu, der jetzt in mir wirkt, wenn ich mit Christus gestorben bin. Und das geschieht natürlich nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das geschieht, wenn Christus in mir wohnt. Und dann gehe ich mit Christus den Weg des Glaubens. Nochmals die Übersetzung nach Psalm 119, Vers 30. Dann lebt sein Glaube in mir. Das ist ein überwältigendes Vorrecht. Wir sind damit aber nicht am Ziel, aber wir gehen auf das Ziel zu. So nebenbei, der Bibelübersetzer Ludwig Albrecht hat der Gemeinde hierzu einen guten Dienst getan. In seinem Neuen Testament zu Römer 3, 26 erklärt er in der Fußnote diesen Zusammenhang und führt dort auch die restlichen Stellen bei Paulus sowie bei Jakobus und in der Offenbarung auf. Mag mir nicht so arg der Übersetzung, aber das ist ein Volltreffer, den er dort geleistet gebracht hat. Wenn man in diesem Glauben leben kann, dann ist man auch nicht mehr hin und her gerissen von jedem Wind der Lehre, Epheser 4, 14, und auch nicht mehr abhängig von seinen Stimmungslagen, was den Glauben betrifft. Und dann wird es noch einmal praktisch. Epheser 1. Thessalonicher 3, Vers 10. Noch einmal. Es wird langsam, oder es ist noch einmal praktisch. 1. Thessalonicher 3, Vers 10. Wir bitten Tag und Nacht inständig. So schreibt Paulus an die Thessalonicher, dass wir euch von Angesicht sehen mögen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Oder Übersetzung mangelt. Egal, ist das gleich. Da möchte Paulus zu den Thessalonichern kommen. Es steht schon im ersten Thessalonicher Brief. Der hat Sehnsucht nach dieser Gemeinde und will ihnen dann das beibringen, was sie noch nicht haben, was ihnen fehlt. Seht, und das bedeutet so viel. Wir brauchen die Bruderschaft und die Gemeinschaft und wir brauchen Brüder und Schwestern, damit wir uns gegenseitig ergänzen können. Der Individualismus in der Gemeinde kann ein Problem sein. Lesen wir noch dazu Philipper 1, Vers 23 bis 25. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden, bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben aber im Fleische ist nötiger, um euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und mit und bei euch allen bleiben werden zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Ja, bitten wir darum, dass uns unsere Brüder erhalten bleiben, die uns im Glauben in der Liebe gefördert auch und die auch die Freude im Glauben vermittelt haben. Und dass er uns Brüder schenkt, die in ihren Fußstapfen weitergehen, gemäß 2. Timotheus 2, Vers 2. Mit diesem Vers schließe ich für heute Abend. 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Der Herr möge uns das schenken. Amen. So viel für heute. Ich bin jetzt wahrscheinlich dran, um zu beten. Das mache ich jetzt auch. Gerade noch das bisschen Papier, das da rumliegt, noch ordnen und dann bete ich mit euch. Herr Jesus, habe Dank, dass du uns den Glauben geschenkt hast. Wir haben den ja gar nicht aus uns empfangen, sondern das hast du gemacht. Du hast erwähnt, deine Gemeinde vor Grundlegung der Welt. Hast ja den Glauben damals schon gegeben, den wir jetzt leben dürfen. Das ist nicht unser Werk. Aber wir sind nicht dazu da zum Selbstzweck, sondern wir sind dazu da zum Segen für andere. Und das mögst du uns einfach schenken. Wir haben eine Aufgabe, am Reich Gottes. Einmal in der Zukunft, aber auch heute schon. Da gibt uns viel Gnade und Weisheit für diesen Dienst. Auch dazu brauchen wir dein Wirken. Das können wir auch nicht aus uns selbst machen. Und dann geh mit uns einfach den Weg des Glaubens. Doch heißt es in diesem Vers, Psalm 19, Vers 30, und ich habe alle deine Rechte vor mich gestellt. Alles, was du uns, von uns willst, das hat er vor sich gestellt. Sozusagen das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch der Gemeinde, das hast du vor uns gestellt. Und wir dürfen nach deinem Willen und nach deiner Ordnung leben. Auch das mögst du uns schicken. Dann gib uns die Gnade zum Bibellesen, zum dein Wort erfassen. Wie schwer ist es oft, wenn man vor dem Text steht und nicht weiter weiß. Aber dann füllst du uns einfach auf deine Art und Weise. Wenn es dein Wort ist und wenn wir dein Wort lesen, dann kommt auch der Segen von diesem Wort zu uns. Dann habe einfach Dank für diesen Abend. Schließ uns ein in deinen Frieden und begleite uns jetzt auch durch die Nacht und segne nun diese Woche, die wir zusammen sind, die Tage, die vor uns sind. Segne uns und setze uns auch uns zum Segen. Schon jetzt bitte ich, dass das, was wir hören, wir dann auch umsetzen können, die 100-Mark-Scheine in die Pfennige, in die bare Münze des täglichen Lebens. Dazu mögest du uns Gnade und Kraft geben. Ja, versegne uns miteinander. Schließe uns noch einmal ein in deinen Frieden. Vater, wir wollen dich anbeten im Namen Jesu und dir allein die Ehre geben. Noch einen Satz, dass du auch jetzt unsere Liebenshaus und was wir zurückgelassen haben, dass du das segnen mögest, nach den Segen, den wir empfangen haben, heute schon weitergeben gibst und den Frieden, den wir empfangen haben, auch ihnen weitergibst. Noch einmal, segne uns miteinander und schenke uns eine ruhige und gesegnete Nacht. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen. Amen.